Guten Morgen, auch an die vielen, vielen Urlauber, nochmal ein ganz herzliches Guten Morgen hier aus dem Allgäu. Ich hoffe, es fühlen sich alle wohl und wir haben heute nur einen einzigen Vers miteinander zu besprechen, sodass also auch vom Urlaub noch reichlich was übrig bleiben müsste. Da wird es auch um Mut gehen und zwar um Mut, mal was zu machen, was man sonst vielleicht nicht macht. Der Uli stand ja letzte Woche hier vorne und hat von seinen Aufgaben als Zimmerer berichtet und tat sich da bei dem Bild, das er gebraucht hat, naturgemäß etwas leichter als ich, weil er dieses mich wirklich faszinierende Bild dieser brauchbaren und unbrauchbaren Zange verwendet hat. Ich habe heute was über den Ackerbau zu erzählen und fühle mich da ein bisschen auf verlorenem Posten. Da hätte ich jetzt gerne drei unserer Brüder mit mir hier vorne, von denen ich weiß, dass die mir da gut zur Seite stehen könnten. Aber wir schauen mal, der Herr wird mir helfen. Wir lesen in Sprüche Kapitel 13, den Vers 23. Wir nehmen dann später noch 3, 4 Stellen dazu, aber darum soll sich's drehen heute Morgen. Sprüche 13, Vers 23. Mal abgesehen von der Hoffnung für alle, ist es ziemlich wurscht, welche Übersetzung man da nimmt. Da sind überall Wörter drin, mit denen man eigentlich nicht so richtig viel anfangen kann. Also wenn man das erste Mal liest, dann wirkt das ein bisschen krüppelig. Die Hoffnung für alle habe ich jetzt deswegen mal raus außen vor gelassen, weil die wiederum den Sinn aus meiner Sicht etwas entstellt, einen entscheidenden Punkt. Ich lese mal aus der Schlachter. Der Neubruch der Armen gibt viel Speise, aber der Ertrag mancher Leute wird weggerafft durch Ungerechtigkeit. Luther sagt, es ist viel Speise in den Furchen der Armen, aber die Unrecht tun, verderben. Und bei Elberfelder heißt, der Neubruch der Armen gibt viel Speise, aber mancher geht zugrunde durch Unrechtlichkeit. Und dann habe ich mal noch interessehalber in die King James reingeguckt. Da heißt es, much food is in the fallow ground of the poor. Also viel Speise verbirgt sich oder steckt im Brachland des Armen. And for lack of justice there is waste. Und wegen des Mangels an Rechtschaffenheit, könnte man vielleicht sagen, wegen des Mangels an Rechtschaffenheit gibt es Verlust. Oder der Mangel an Rechtschaffenheit führt zu Verlust. Ja, wenn wir uns mit diesem einen einzigen Vers beschäftigen, die meisten haben in ihrer Bibel, viele verwenden ja eine Studienbibel, dann unten auch schon eine kleine Erläuterung für diesen Begriff des Neubruchs. Bitte stellt das noch ein bisschen zurück, damit wir uns da noch langsam ranbewegen können und ihr nicht schon satt seid, wenn wir darüber reden gleich. Wir wollen uns erstmal in einem ersten kleinen Abschnitt heute Morgen einen Überblick über diese zwei Satzteile verschaffen, die wir da finden. Der erste Satzteil, der Neubruch der Armen gibt viel Speise. Und dann kommt ein Aber mit dem zweiten Satzteil, aber der Ertrag mancher Leute wird weggerafft durch Ungerechtigkeit. In einem zweiten Schritt wollen wir uns die Begriffe, die hier so verwendet werden, mal näher angucken. Was ist denn ein Neubruch? Was ist das für ein Boden, der einen Neubruch, für ein Ackerland, das einen Neubruch nötig hat? Wer ist der Arme, von dem hier gesprochen wird? Was ist die viele Speise? Und im dritten Schritt wollen wir dann gucken, was hat das uns eigentlich zu sagen? Womit gehen wir denn jetzt nach Hause, wenn wir uns mit diesem Vers beschäftigt haben? Bei dem Überblick ist mir so aufgefallen, dass wir da etwas finden, was wir in den Sprüchen ganz häufig finden, nämlich eine Gegenüberstellung. Die Gegenüberstellung dessen, der in Gottesfurcht auf wenig angewiesen ist, das ist der Arme im ersten Satzteil, und demgegenüber der Ungerechte, der schon auf einigen Ertrag blicken kann oder darüber verfügen kann, aber dessen Ertrag dann am Ende weggerafft wird. Luther hat das ja, das haben wir vorhin kurz mitgenannt gesagt, die Unrecht tun, verderben. Und wir wissen alle, dass das richtig ist, aber trotzdem, wenn man sich so umguckt in der Welt, wie es so läuft auf der Erde, dann verbinden wir mit dieser einfachen und klaren Gegenüberstellung, dem Gottesfürchtigen geht's gut und der Unrecht tut, der geht ins Verderben, da verbinden wir immer so ein leichtes Störgefühl. Und es gibt einen Psalmisten, nämlich den Asaf, der hat nicht nur ein leichtes Störgefühl gehabt, sondern der wäre, hat er gesagt, fast gestrauchelt, also fast zu Fall gekommen, weil ihn dieser Gedanke nicht mehr losgelassen hat, dass das doch irgendwie so nicht ist. Und damit wir hier den Blick kriegen, den richtigen Blick, die richtige Ausrichtung haben für das, was Gott uns hier in diesem kleinen Vers 23 mitgeben will, da wollen wir unseren Blick auch selber erstmal wieder neu ausrichten darauf, wo der Gottesfürchtige steht, auf welchem Boden er steht und auf welchem Boden der steht, der mit Unrecht zu Ertrag kommen will. Und wir gucken einfach mal eben in den Psalm 73 rein. Wir werden den nicht ganz lesen. Andererseits ist er auch nicht so lang. Ein paar Verse wollen wir uns angucken. Denn der Blickwinkel von Asaf ist schon nicht ganz unwesentlich für diesen Blickwinkel, den hier auch der Arme mit seinem Acker haben kann in unserem Vers. Ja, also Asaf fängt eigentlich mit seiner Ausrichtung gut an, ganz richtig. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Und dann kommt er mit seiner sehr offenen und ehrlichen Sorge und berichtet uns, wie er fast zu Fall gekommen wäre als gläubiger Mann. Ich aber, heißt es in Vers 2, wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Das ist etwas, was zumindest ich, vielleicht ihr auch, kennt. Wenn man sich umguckt, dann findet man eigentlich das, was hier jetzt richtig treffend mit saftigen Worten, kann man schon fast sagen, beschrieben wird, wie Asaf hier jetzt einfach, wenn er seinen Blick schweifen lässt über die, die auf Gott pfeifen, die sich überhaupt nicht drum scheren, was, ob sie ihm mal Rechenschaft ablegen müssen, wer er ist und ja, allein wenn wir kurz reingucken in Vers 8, sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie, sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Also dabei schreibt er, diese Menschen, sagt vorher auch, ihr Leib ist wohlgenährt. In Vers 4, sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Und wenn wir jetzt den Armen aus unserem Vers in den Sprüchen in Erinnerung haben, dann sind das vielleicht Gedanken, die diesen Armen auch beschäftigen, wenn er vor seinem Acker steht, der einen Neubruch braucht. Aber, und deswegen hat Luther eben Recht, oder besser gesagt Gottes Wort, die Unrecht tun, verderben. Der Psalmist, der Asaf, hat viel Mühe gehabt mit seinen Feststellungen und er hat versucht, sich zu korrigieren, weil er gesehen hat, Mensch, ich bin da irgendwie nicht richtig getaktet. Ich habe nicht mehr den richtigen Blick auf die Wahrheit. Da fehlt es irgendwo. Und dann sagt er, er zweifelt hier in Vers 13, zweifelt er an seiner Ausrichtung, zu Gott hin. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Und dann sagt er in Vers 16, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie doch so plötzlich verwüstet worden? Oder in Vers 20 finde ich besonders krass formuliert, wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Und dann kriegt er wieder den richtigen Blick im Heiligtum, als er ganz, ganz nah beim Herrn ist. Als er die Nähe seines Gottes sucht, da wird das alles wieder geordnet. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Asaf wäre fast zu Fall gekommen, weil er sich mit dem beschäftigt hat, was er vor Augen hatte, und er hat die Hoffnung der Herrlichkeit aus dem Blick verloren. Vor lauter Schauen auf das, was vor Augen ist. Und er hat dem Herrn Unrecht getan, denn er hat begonnen, an dem Wert, an der Kostbarkeit seiner Errettung zu zweifeln. Er hat das in Frage gestellt, wusste ihm, ist das wirklich so viel wert? Bringt mir das was? Und er hat angefangen, die Reichen zu beneiden. Jetzt gehen wir wieder zurück in unseren Vers, Sprüche 13, Vers 23. Und sehen jetzt, so wollen wir das Ganze nicht verstehen. Ja, wir wollen hier, wir wissen, dass der Gottesfürchtige von Gott gesegnet ist. Er setzt zu Recht auf die Hoffnung, die er hat. Und der, der versucht, mit Unrecht an seinem unrechtmäßigen Ertrag satt zu werden, der macht einen Deal auf kurze Zeit. Und wenn wir aufs Ende sehen, wissen wir, dass das, was hier im Wort steht, nämlich dass es weggerafft wird, infolge der Ungerechtigkeit, dass das eben doch wahr ist. Mit dem Wissen und mit diesen Gedanken, die manchmal den Armen beschäftigen, gucken wir jetzt mal uns ein paar Begriffe hier an, die uns hier begegnen. Zuerst mal geht's hier ja offensichtlich um Ackerbau. Denn der Neubruch, das ist ein Vorhaben, ein Unterfangen, was man machen muss, wenn man einen Boden von ganz bestimmter Qualität vor sich hat. Wobei man da, die meisten werden sagen, von Qualität kann ich da gar nicht mehr sprechen. Und den Boden, den müssen wir uns jetzt mal so richtig vor Augen malen, damit wir verstehen, was der Arme hier eigentlich für ein Problem hat. Was ist das für ein Acker, der einen Neubruch nötig hat? In der englischen Übersetzung haben wir ja schon gesehen, da wird direkt von Brachland gesprochen. Was ist Brachland? Brachland ist einfach nur ein Stück Oberfläche der Erde, mit dem keiner was zu tun haben wollen würde. Da würde jeder, der vom Ackerbau auch nur irgendwas versteht, würde einen Blick drauf werfen und sagen, nimm es, wer will, aber lass mich damit in Ruhe. Leg mir das ja nicht vor. Das ist ein Boden, der ist entweder noch gar nie bewirtschaftet, also bebaut worden, oder er ist verwildert. Wurde zwar mal bebaut, aber man hat einfach ganz lange nichts mehr gemacht. Auf diesem Boden wachsen Disteln und Dornen und da liegen viele Steine drin. Und dieser Boden ist hart. Wenn ich da mit dem Spaten reingehe und ich will da anstechen irgendwo, da habe ich gleich dieses hässliche Geräusch, dieses Klang. Und da weiß ich gleich, hier komme ich einen halben Zentimeter weit. Von wegen hier, ich fahre da rein und der Duft der Erde strömt mir entgegen und ich kann da was in die Hand nehmen und das so zwischen den Fingern zerbröseln und dann rieche ich da dran und merke schon, wie da richtig die Nahrung für irgendeinen Anbau drin steckt. Nichts. Das ist trocken und hart, ich komme mit nichts an diesem Boden ran. Das ist abweisend. Da finde ich auch keine Frucht. Deswegen heißt das Land auch Brachland. Es liegt brach, unbewirtschaftet, für Frucht nicht geeignet und nicht genutzt. Und aussäen ist völlig unnötig. Denn jede Saat, die ich da reinwerfe, die findet den Weg nicht in den Boden und die wird außerdem komplett überwuchert von den Dornen und den Disteln. Also ein Stück Boden, mit dem ich eigentlich nichts machen kann. Das ist der Acker dieses Armen. Ja, was ist das für ein Armer? Komisch ist ja, dass in unserem Vers dann doch irgendwie drin steht, dass dieser Boden viel Speise gibt. Also irgendwie steckt da ja noch was drin, was wir vom Draufschauen obendrauf nicht richtig sehen sofort. Dieser Arme jedenfalls, der hat genau das Problem, dass man ihm diesen Boden zuweist. Aus irgendwelchen Gründen ist das eben nun mal sein Besitz. Das ist alles, was er hat. Dieser harte Boden mit Dornen, Disteln und Steinen. Und der Arme hat nichts zu essen, weil der Boden ihm nichts hergibt. Und was macht der Arme mit so einem Boden? Eigentlich ist er ja nur scheinbar arm. Aber wenn er den Boden nicht antastet und sich damit begnügt, sich anzuschauen, was er vor Augen hat, dann ist er doch eher geneigt, sich umzugucken, wie andere Böden so aussehen. Und dann könnte ihm das passieren, was dem Asaf in seinem Psalm passiert ist. Dann könnte es passieren, dass er einen Boden sieht, boah, da muss es nur ein bisschen regnen. Und schon sprießt alles. Und der hat doch schon so viel, dem der Boden gehört. Der ist doch schon satt. Warum hat der denn einen Boden, wo es alles so mühelos ist? Wo man vielleicht ein bisschen Unkraut zupfen muss hier und da, aber ansonsten geht das alles scheinbar von selbst. Warum habe ich diesen harten Boden, wo nur Disteln und Dornen draufstehen? Und dann sieht er auf den Ertrag mancher Leute und denkt sich, hat der Herr mich eigentlich lieb? Warum gibt er mir diesen harten Boden? Will er, dass ich verzweifle? Hier wächst doch nichts. Das verführt dazu, Gott Vorwürfe zu machen. Vielleicht verführt es auch dazu, sich selbst zu bemitleiden. Immer nur auf sich zu schauen und auf den Mangel, den man vor Augen hat. Und dann neigt der Mensch dazu, bitter zu werden. Frust macht sich breit. Wo liegt meine Zukunft? Der Herr hat ihm diesen Boden anvertraut, um damit zu wirtschaften. Und was kann man damit machen? Praktisch nichts. Das ist ungerecht. Und schon findet man sich in diesem Kreisel, in dem sich Asaf wiedergefunden hat, und hat große Not, da wieder rauszukommen, sich wieder richtig zu orientieren. Und man muss sich fragen, ob der Arme denn nicht die Möglichkeit kennt, die in seinem Boden steckt. Kennt er nicht den Neubruch? Das ist der zentrale Begriff, den wir hier in diesem Vers finden. Ein Neubruch. Mach doch einen Neubruch. Klingt ein bisschen nach Steinbruch. Und bei dem Boden, den der Arme vorfindet, hat das bestimmt auch gewisse Parallelen, aber es hat natürlich nichts damit zu tun. Der Neubruch, also bei mir steht unten in dem Verweis, bei vielen von euch bestimmt auch, das heißt, der aus dem verwilderten Brachland durch tiefes Pflügen neu gewonnene Acker. Da steckt also doch was drin. Man muss das Ganze nur umdrehen. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Man braucht einen Pflug. Man braucht tiefe Pflugscharren. Man braucht jemanden, der den Pflug zieht. Und zwar welche, die unter einem Joch gleichmäßig gehen, nicht ungleich, damit es eine gerade Furche gibt. Und so kann man dieses Problem umdrehen und auch die ganze Lebenssituation umdrehen, indem man das Frische, was unten irgendwo verborgen ist, nach oben holt und die Disteln ausrottet. Und dafür braucht man Mut, das kostet Kraft. Und oft sind wir in der Situation, dass wir an dem, was wir an der Oberfläche sehen, schon verzweifelt sind und uns diesen Kraftakt gar nicht mehr zutrauen. Also ein Neubruch ist ein Vorhaben, wo der Ackerbauer unbrauchbares, hartes Land fruchtbar macht. Er haut die Disteln ab, dreht den Boden um, sodass Luft und Wasser wieder rein können, sodass man ihn auflockern kann und fängt damit an, eine Möglichkeit zu haben, in die man säen kann. Ein Boden, der Saat aufnehmen kann und der eine Aussicht auf Ertrag bietet. Wenn wir das auf uns anwenden wollen, dann können wir uns als erstes natürlich fragen, was ist denn jetzt mein Acker? Ich bin ja kein Ackerbauer. Und wir haben ja jetzt nicht so viele Ackerbauern hier unter uns. Also müssten wir uns erstmal fragen, wo liegt unser Acker und wie sieht der denn aus? In Sprüche 12 haben wir jedenfalls eine schöne Zusage, was den eigenen Acker angeht, und zwar in Vers 11. Da steht, wer seinen Acker bebaut, wird reichlich Brot haben. Wer aber nichtigem nachjagt, dem mangelt es an Verstand. Also der Acker, das ist durchaus etwas, mit dem wir uns alle auseinandersetzen sollten. Das ist einfach ein Bild, was auf uns als gottesfürchtigen Menschen angewandt wird. Das ist ein Vergleich, der es uns ermöglichen soll, Parallelen zu ziehen. Nämlich zwischen Arbeit und Ertrag. Zwischen einer Arbeit, die von Gott gesegnet ist, und dem entsprechenden Ertrag. Wir sollten uns also in erster Linie mal von unserem Herrn unseren Acker oder unsere Äcker zeigen lassen. Vielleicht haben wir ja nicht nur einen Acker, sondern mehrere. Vielleicht sind wir aber aktuell mit einem Acker unglaublich stark beschäftigt, sodass uns noch gar nicht aufgefallen ist, dass da noch ein kleiner Acker ist, der inzwischen zum Brachland geworden ist, weil wir da schon lange nicht mehr waren. Da steckt Frucht verborgen drin. Und wir haben in unserem Leben irgendwo einen Mangel und wissen gar nicht genau warum. Wir können also in dem ersten Schritt mal fragen, unseren Herrn, zeig mir meinen Acker. Zeig mir meine Äcker. Und zeig mir vor allen Dingen mein Brachland. Zeig mir den Acker, auf dem noch niemand war und von dem du willst, dass ich ihn bebaue. Oder zeig mir einen Acker, den ich hab verwildern lassen, dem ich den Rücken gekehrt habe. Vielleicht, weil er mir zu viel Mühe gemacht hat, oder weil ich mit dem Ertrag nicht zufrieden war, oder weil ich nicht daran geglaubt habe, dass überhaupt was drauf wächst, wenn ich mich reinhänge. Das kann die eigene Arbeit sein. Wir haben vorhin in dem Lied gesungen, man braucht Mut für manche Arbeit, die einem schwer auf der Seele liegt. Auch die Familie kann ein Acker sein, wo es was anzubauen gibt. Die Finanzen können ein Acker sein. Sexualität kann ein Acker sein. Bestimmte Beziehungen innerhalb oder außerhalb der Gemeinde. Mein Dienst in der Gemeinde kann auch so ein Acker sein. Evangelisation. Das sind jetzt nur ein paar wenige Beispiele. Wir sind ja alle sehr verschieden und jeder hat woanders sein Brachland liegen. Aber ich denke, einen Boden, der mal umgedreht gehört, den kann der Herr uns schon einem jeden zeigen. Ja, und wenn wir dann den Acker gefunden haben, dann können wir uns fragen, sind wir denn wirklich so arm? Sind wir vielleicht deswegen arm, weil wir den Acker bisher so gelassen haben, wie er eben da liegt? Hart mit Disteln und Dornen und Steinen. Woher kommen eigentlich die Disteln und die Dornen? Und warum macht's keinen Sinn, darunter zu säen? Das haben wir vorhin schon ganz kurz angesprochen. Interessant ist, dass der Herr dieses Bild mit dem Acker und dem Säen und den Dornen ja nicht nur einmal verwendet. Wir finden es zum Beispiel in Jeremia 4, Vers 3. Da gucken wir jetzt gemeinsam auch nochmal eben rein. In diesem Kapitel 4 geht es darum, dass Gott sein Volk zur Umkehr ruft und zu einem Neuanfang. So einem Neuanfang nämlich, den man mit einem Boden machen kann, den man umgewendet hat. Da heißt es in Vers 3, denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt einen Neubruch und sät nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eurer Herzen, ihr Männer. Manchmal machen wir uns die Sache leicht, mähen die Disteln und die Dornen ab und säen und denken uns, mit Wasser und gut zureden wird's vielleicht was. Das Problem ist nur, dass die Dornen und die Disteln viel, viel schneller wachsen und viel leichter mit dem gammeligen, schlechten Boden zurechtkommen, als die empfindliche Saat, die einen reichen Ertrag bringen könnte. Und bevor unser Saatkorn Fuß gefasst hat und ordentlich aufgehen kann, sind die Dornen und Disteln schon wieder da und decken alles zu und ersticken alles, was wir uns Gutes vorgenommen haben. Also, deswegen sagt der Herr seinem Volk, um den Neubruch kommt ihr nicht drum rum. Es gibt keinen leichteren Weg. Ihr müsst umkehren. Das Schlechte in eurem Leben, den miesen Acker, der da entstanden ist, ganz von selber, weil er nicht bearbeitet wurde, den müsst ihr umdrehen, komplett umkehren, sodass man von dem, was vorher oben war, nichts mehr sieht, sondern was Neues nach oben kommt. Das mit den Disteln und Dornen, warum haben wir das Problem eigentlich? Ich habe mich als Schüler so oft danach gesehnt, dass mal irgendwas von selber gut wird. Das hat aber nicht funktioniert. Das war auch so eine Hoffnung, die ist einfach völlig unerhört geblieben. Und später im Leben habe ich die Erfahrung immer wieder gemacht. Also nur von Hoffnung leben, aber die Hände in den Schoß legen, das funktioniert nicht. Und das hat einen ganz einfachen Grund, dessen Ursache wir in 1. Mose finden. 1. Mose Vers 3. Da erklärt uns der Herr, warum wir, wenn wir nicht hart arbeiten, nur Disteln und Dornen vorfinden. In 1. Mose Kapitel 3 heißt es in Vers 17, und zu Adam sprach er, 1. Mose 3, Vers 17, und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Es ist unsere eigene Ungerechtigkeit und unsere eigene Sündhaftigkeit, die, wenn nichts dagegen unternommen wird, nur Dornen und Disteln bringt. Was anderes kommt nicht hervor, und das ist die Konsequenz der Sünde. Und wenn wir uns von unserem allmächtigen Gott durch seinen Sohn Jesus Christus retten lassen, dann haben wir auch weiterhin die Aufgabe, wie Asaf das schön vor sich vor Augen gemalt hat, nicht den Wert dieser Errettung gering zu achten, indem wir um uns gucken und schauen, wo es alles schön sprießt und wem es gut geht, sondern dankbar zu sein für das, was er uns anvertraut hat, und diesen scheinbar harten Boden zu bearbeiten, die Dornen und die Disteln rauszureißen und zu sagen, ich mache einen Neubruch. Ich drehe den Boden um und bebaue meinen Acker und werde ein guter Verwalter. Und mit dem, was ich daraus hervorbringe, versuche ich auch noch anderen auszuhelfen. Also Gott sagt in Jeremia 4, Vers 3 seinem Volk, sie sollen umkehren und mit einem ungeteilten Herzen sich neu auf ihn ausrichten. Vielleicht hat dir der Herr schon längst deinen Acker gezeigt, um den es geht in deinem Leben. Aber du weißt nicht, was zu tun ist. Vielleicht hast du weiche Knie, so wie ich manchmal, wenn ich überlege, die Dinge umzudrehen in meinem Leben. Wir alle leben in einem Alltag, der läuft, und das Rädchen, in dem wir laufen, das dreht sich. Und es ist so schwer, aus diesem Rädchen auszusteigen, das anzuhalten und zu sagen, Moment mal, ich möchte entscheiden, in welche Richtung es sich dreht, mit welcher Geschwindigkeit und was darin alles vorkommen soll. Dieser Gedanke des Umbruchs ist deswegen so kostbar aus meiner Sicht, weil Gott uns hier als dem Ackerbauern die Zusage macht, dass das erstens möglich ist und dass es zweitens Frucht nach sich trägt. Wenn wir nicht wissen, wie wir das tun sollen, dann lasst uns lesen in seinem Wort und beten. Wie oft haben wir schon erlebt, dass Gott auf Gebet hin Gedanken zustande kommen lässt, unseren Blick wieder klärt, so wie er auch den Blick von Asaf geklärt hat, als er die Nähe Gottes gesucht hat. Wenn wir uns mit den Lasten unseres Alltags zu sehr beschäftigen, verlieren wir den Überblick und die Ausrichtung, die wir an Jesus Christus haben. Deswegen ist es meine Pflicht, zurückzukommen zu Jesus, in vollstem Vertrauen mich mit dem zu beschäftigen, was er mir zu sagen hat, und ihn zu bitten, dass er mir Weisheit schenkt, wie ich diesen Umbruch, dieses Umkehren in meinem Leben verwirklichen kann. Oder vielleicht weißt du genau, was zu tun ist und scheust die Mühe und sagst dir, ich habe die Kraft nicht. Ich bin schon ausgelastet mit gewissen anderen Äckern, die mir anvertraut sind. Ich kann den nicht auch noch umdrehen und bearbeiten. Mir ist es jedenfalls lange Zeit so gegangen und ein Stück weit geht es mir immer noch so. Es gibt viele Äcker, ein paar habe ich ja vorhin aufgezählt, die man bebauen kann und einige, die man auch bebauen muss. Und manchmal fehlt mir die Kraft, einen Acker zu bebauen, der auf keinen Fall Brachland werden darf. Und dann hilft es nur, mich ordnen zu lassen und die richtigen Äcker, die jetzt dran sind, mir vom Herrn zeigen zu lassen. Oder vielleicht glaubst du auch nicht an den Ertrag. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Acker. Auch diese Gemeinde vor Ort ist ein Acker, der bebaut werden will. Durch alle die, die der Herr in diese Gemeinschaft gestellt hat. Vielleicht hast du schon mal gearbeitet, den Boden umgedreht und es sind trotzdem Disteln und Dornen gewachsen. Unser Herr sagt uns aber, wir sollen auf Hoffnung pflügen und säen. Wir lesen dazu mal die Stelle aus 1. Korinther 9, Vers 10. Da berichtet Paulus von seinem Apostelamt. Den ersten Satz von Kapitel 10 lasse ich noch weg. Denn es ist ja um unseretwillen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen. Und der, welcher drischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Lassen wir uns nicht von dem abschrecken, was so ein Brachland optisch bietet. Lassen wir uns vom Herrn zeigen, was der Acker ist, den wir bebauen sollen, oder die Äcker. Scheuen wir nicht die Mühe, denn wenn der Herr uns einen Ertrag zusichert, dann wird er auch die Gnade dazu schenken, dass wir ihn ernten dürfen. Und lasst uns auch auf Hoffnung hin nicht aufhören zu pflügen, den Boden umzudrehen, auf Hoffnung hin, die sich auf Jesus Christus stützt. Lasst uns noch zum Schluss eine Stelle aus Hosea, Kapitel 10, Vers 12 lesen. Hosea Kapitel 10, Vers 12. Das ist der Ruf, den Herrn zu suchen. In der Überschrift steht bei mir, pflügt einen Neubruch. Sät euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade. Pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Ich wünsche uns allen viel Freude und Erfolg beim Finden der Äcker, beim Umdrehen der Erde, beim Raussammeln der Steine und bei der Freude am Ertrag.